Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hast du deinen Weihnachtsbaum schon aus dem Fenster geschmissen? Heute ist doch der Bau den Weihnachtsbaum ab Tag in den USA. Ich glaube, in Schweden sagt man Knut.
Ja, genau. Und bei Ikea ums Eck auch. Also, Malte, wie du natürlich weißt, ist heute Hochfest der Erscheinung des Herrn. Epiphanie, ne? Erst danach.
Ist
das halt? Ja, das ist heute. Also, erst morgen. Gut, man kann auch sagen, Heilige Drei Könige, ne? Und erst morgen kommt bei mir dann der Baum weg. Aber wie hält man das denn bei des Asmuses?
Wir sind ja Protestler, also Protestanten.
Okay, ihr geht montags auf die, ihr geht montags spazieren. Nein, so nicht.
So ungefähr. Nein, so nicht. Also ich protestiere, weil ich nicht frei habe. Das finde ich einfach gemein. Aber okay, nein, verstehe. Unser Weihnachtsbaum ist vorgestern schon abgeholt worden. Fing auch schon ordentlich an zu nadeln. Das Ding, das musste einfach mal raus. Deshalb feiere ich heute auch nicht eins dieser Weihnachtsbaumfeste, sondern zwei andere Feiertage. Mhm. Den Tag der Bohne und den Tag des Kuschelns.
Ja, komm her, dann lass dich kuscheln. Komm.
Nee, erst nach der Aufnahme und bitte auch nicht so doll. Ich habe mich nämlich in der Reihenfolge vertan. Ich hatte zum Frühstück schon Bohnen.
Oh nein, nein.
Und das ist taktisch eher unklug.
Blumenwiese, kleine Hundewelpen. Oh ja, geh raus aus meinem Kopf. Also gut, diese beiden Feiertage passen auch nicht wirklich zusammen, wie ich finde. Dafür passen unsere Themen. Und das ist auch so eine Mörderüberleitung gerade. Dafür passen unsere Themen in diesem, ja, also die das Zeug zum Tagesgespräch haben, wieder perfekt wie A auf einmal zusammen.
Absolut, du sagst es gerade, ich bin in deinem Kopf, eigentlich müsste ich in deiner Nase sein. Aber das ist, lassen wir auch, das war jetzt auch viel zu viel Information. Nee, komm, lass uns lieber auf die Themen kommen. Wir finden nämlich immer noch, dass der Image-Schaden von Novak Djokovic eigentlich kaum noch zu reparieren ist.
Ja, und wir erklären euch, was noch passieren muss, damit die deutsche Fußballliga den Rückrundenauftakt am Freitag zwischen Gladbach und Bayern dann doch verschiebt.
Teasen wir schon mal, nicht viel muss da mehr passieren. Ja. Und wir stellen euch den Mann vor, der Tournee-Überflieger Ryoyo Kobayashi Flügel verleiht.
Ja, und dazu haben wir Top und Flop des Tages und den Blick zurück in die Sportgeschichte für euch. Und wir sagen natürlich auch guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages. Der heißt, ihr wisst das, Stand jetzt, und wir werden unterstützt vom Sportinformationsdienst SED. Und ich bin auch immer noch der gleiche, Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus und ein bisschen aufgebläht. Aber erstmal kurz ein Opener und dann geht's los.
Ja, Opener auch noch.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
So, jetzt aber mal ernst, Andreas. Sag mal, wie viele Joker will der Joker denn eigentlich noch ausspielen und in Australien dann in die Hände bekommen? Wir sprachen gestern ja über Ausnahmegenehmigung, aber das war ja noch nicht alles.
Ja, nee, das war wohl offensichtlich erst der Anfang. Der Bundesstaat Victoria, in dem sich Melbourne befindet, verweigerte Djokovic die Einreise nach Australien, angeblich weil sein Visum ungültig sei. Daraufhin meldete sich in der Nacht noch die Grenzbehörde des Landes Australien bei den Behörden in Victoria, um Djokovic offiziell doch einreisen zu lassen, und der Bundesstaat verweigerte das dann aber erneut. Mittlerweile soll Djokovic laut australischen Medien also die Einreise gewährt worden sein, da sich die Grenzbehörde tatsächlich, also die Grenzbehörde des Landes Australien, über die Behörde Victorias hinweggesetzt hat. Also nehmen wir es mal so an, da ist er zumindest.
Ja, mittlerweile hat Australien das Visum wegen Nichterfüllung der Pandemie-Einreisebestimmungen widerrufen. Also dem Joker droht jetzt die Abschiebung und er geht juristisch dagegen vor. Sein Vater, der wollte sogar schon einen Aufstand anzetteln, weil man ihn nicht ins Land ließ. Naja, und die Australier, die hat Djokovic sowieso schon lange gegen sich aufgebracht.
Ja, und das ist auch selbstverständlich, finde ich. Ich finde es auch alles sehr, sehr suspekt und auch nicht wirklich richtig. Also nicht nur in Australien ist das Unverständnis da, aber vor allem in Australien, denn die Art und Weise, wie der offensichtlich ungeimpfte Joker das Ganze ja auch verkündete, also dann ja hier, ne, über soziale Medien und so, und vor allem die Geheimniskrämerei über die Hintergründe, ist für viele Australier wirklich ein Schlag ins Gesicht.
Ja, das stimmt gerade, weil die Australier ja auch während der Pandemie so viele Entbehrungen schon hinnehmen mussten. Eigentlich wie kaum eine Nation sonst. Die waren ja mit dermaßen vielen Lockdowns gesegnet, beschenkt worden, also auf jeden Fall extrem eingeschränkt.
Ja, und das war für viele verdammt schmerzhaft. Also vor allem für Familien, bei denen Angehörige wegen der strengen Einreisebeschränkungen und geschlossenen Grenzen ja auch nicht mal zurück in die Heimat konnten. Also sie konnten nicht nur nicht reisen, sondern sie konnten nicht mal mehr zurückreisen, mussten im Ausland bleiben. Also, was wurde da verpasst? Geburten, Hochzeiten, Beerdigungen, alles Mögliche.
Und jetzt breitet sich da unten ja Omikron auch immer bedrohlicher aus und dann will da plötzlich einer ins Land reisen, der sich schon zu Beginn der Pandemie ja wirklich lautstark als Impfgegner positioniert hatte. Dass das Ärger hervorruft, das ist ja nun mal klar und verständlich, aber vor allem, weil schon die Gründe für die Ausnahmeregelung im Dunkeln geblieben waren. Die Australier, die Australian Open, die haben dadurch schon mal einen richtigen Image-Schaden erlitten, aber da kommt sicher jetzt noch mehr und am Ende wird auch Djokovic sich seinen Ruf ruiniert haben. Das wird sich schon auswirken, denn selbst wenn er jetzt seine Einreise und sein Startrecht doch noch erstreiten würde, also Anerkennung und Verehrung, die wird er da unten in Australien sicherlich nicht mehr erfahren, selbst wenn er spielen und gewinnen sollte, also den durchaus möglichen 21. Grand-Slam-Titel gewinnen sollte, wenn er diesen Rekord knackt. Ich glaube, man würde ihm da nicht mal mehr freundlich applaudieren und feiern würde man ihn sowieso nicht. Dafür ist es viel zu spät. Der Djokovic, der hat seinen Ruf leider völlig versaut.
Stand jetzt aktuell.
Covid lässt uns nicht los, also hier in der Sendung zum Glück. Also ansonsten sind wir ja bisher noch verschont geblieben. Aber wir bleiben beim Thema Absagen oder doch durchziehen. Was machen wir denn mit dem ersten Spieltag der Bundesliga-Rückrunde? Also speziell mit der Auftaktpartie am Freitag mit Bayern gegen Gladbach.
Naja, also wenn es nach den Bayern ginge, dann absagen. Aber nicht, weil sie gegen Gladbach zuletzt nicht so gut ausgesehen haben, sondern angesichts der ganzen Corona-Fälle im eigenen Lager ist mittlerweile ja noch kaum irgendein Spieler übrig. Also, aber es ist natürlich auch so die Frage, wie wird das geregelt? Wie ist da eigentlich die Regelung? Wann hat ein Antrag auf Verlegung Aussicht auf Erfolg?
Ja, gucken wir einfach mal hier in die Statuten rein. Ich habe die hier liegen. Also laut Statuten kann die DFL einem entsprechenden Antrag stattgeben, wenn einem Team weniger als 15 Spieler zur Verfügung stehen. Wenn man genau in diesen Paragraph 2 der Richtlinien zur Spielordnung der DFL gucken, da heißt es unter Punkt 3, Absetzen wegen Erkrankung von Spielern. Also dass Anträge auf Absetzung abzulehnen sind, wenn einer Mannschaft, Zitat, mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure Vertragsspieler zur Verfügung stehen. Davon müssen dann mindestens 9 wirklich Lizenzspieler sein. Ein Torwart muss darunter sein. Wie viele haben die Bayern Stand jetzt noch? Also
naja, also das ist, also neben den mittlerweile 9 positiv getesteten Spielern um Manuel Neuer, Leroy Sané, Alphonso Davies, fehlen in Bayern jetzt noch Eric-Maxim Choupo-Moting und Bounassar, die sind beide beim Afrika-Cup. Außerdem Josip Stanisic, der ist verletzt, zudem stand Goretzka und Niklas Süle auch gestern Nachmittag nicht auf dem Trainingsplatz, wird also wirklich, wirklich eng. Eine Verlegung ist wahrscheinlich nicht ganz unrealistisch, ne?
Und würde wahrscheinlich den Bayern mehr nutzen als Gladbach, oder?
Naja, also sagen wir mal so, den Gladbachern käme der geschrumpfte Bayern-Kader natürlich ohne so viele Leistungsträger schon recht. Also die brauchen ja auch dringend Punkte, um da aus dem Keller rauszukommen. Und das, was die jetzt also praktisch in der Hinserie abgeliefert haben, das war ja tatsächlich wirklich unterirdisch. Und sagen wir mal, der einzige Lichtblick war ja nun mal auch der Sieg gegen die Bayern dann im Pokal. Aber danach, das war ja eher ein Fluch, muss man sagen. Denn danach ging es ja zumindest in Zügen immer wieder bergab. Und wenn sie nicht noch tiefer da unten reinrutschen wollen, dann wird es Zeit für Punkte. Ne? Relegationsrang ist gerade mal 2 Pünktchen weg. Aber man muss natürlich sagen, ein paar Ausfälle haben die ja auch.
Ja, die positiv auf Corona getesteten Zakaria, Scully, Ducouré und Bennett, die werden auf jeden Fall fehlen. Und auch Nationalspieler Jonas Hofmann ist nicht dabei. Der ist gerade mal wieder zurückgekehrt nach seiner Knieverletzung ins Lauftraining. Und Ben Sebaini, auch der ist beim Afrika Cup. Auch die stehen also nicht zur Verfügung. Tja, und das Spiel ist erst morgen. Ich will jetzt hier nichts verschreien, aber das ist Stand jetzt. Da kann tatsächlich noch was kommen.
Also ich meine, bei
Top und Flop.
Habe ich dich jetzt abgewürgt?
Nein, alles gut. Top des Tages, du bist dran.
Dann machen wir weiter mit dem Top des Tages. Die Nachrichten, die der DHB gestern Bundestrainer Gislason überbringen konnte, sind unser Top des Tages. Die geplanten letzten EM-Tests gegen Serbien, die müssen zwar wegen Corona ausfallen, wir haben darüber berichtet, dafür konnten mit der Schweiz und mit Frankreich hochkarätige Ersatzgegner gefunden werden. Also eine optimale Vorbereitung auf das Turnier in einer Woche steht also erstmal von dem Punkt aus nichts im Wege, das ist schon mal top.
Flop des Tages ist Markus Anfang, der Ex-Werder-Trainer, ist jetzt nämlich endlich geständig. Anfang hat bei der Staatsanwaltschaft in Bremen zugegeben, mit einem gefälschten Impfzertifikat getäuscht zu haben. Vor Gericht wird er möglicherweise aber nicht müssen, der Fall könnte mit einem Strafbefehl geregelt werden.
Ja, mit Anfang, hör doch auf.
Furchtbar.
Stand jetzt, aktuell.
Ryoyo Kobayashi, das ist der Überflieger der Tournee, der Vierschanzentournee. Das zeigte er dann auch gestern beim dritten Springen der diesjährigen Tournee in Bischofshofen. Da muss man ja echt aufpassen, aber Innsbruck war ja abgesagt worden, nach Bischofshofen verlegt worden. Da finden dann also zwei Springen statt, das dritte gestern und dann noch das vierte, was den endgültigen Erfolg dann wahrscheinlich sichern wird. Aber drei Springen, drei Siege, dieser endgültige Erfolg, der ist ihm, dem Japaner, wahrscheinlich auch nicht mehr zu nehmen.
Naja, und dass er sich ausgerechnet auf seine Lieblingsschanze in Bischofshofen dennoch nehmen lassen würde, das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Er hat auf der Schanze wieder das umgesetzt, jetzt gerade gestern beim Springen, was ein österreichischer Trainer, Richard Schallert, ihm mit auf den Weg gegeben hat. Schallert ist so etwas wie ja, das Mastermind hinter seinen Erfolgen, oder?
Ja, das kann man so sagen. Also seit 3 Jahren betreut er den Österreicher Kobayashi. April 2019 fing das an und seitdem hat Schallert diesen Rohdiamanten, ja, ganz schön geschliffen, hat ihm die Trainingspläne geschrieben, an seinem Sprungstil gefeilt und mit ihm viel gefeiert, natürlich Siege und im Sommer dann auch mit ihm und den Japanern in Österreich viel trainiert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er sich eben in Bischofshofen oder Innsbruck sehr wohl fühlt, der Kobayashi. Also unterm Strich muss man sagen, Schallert, Kobayashi, ein Team, das perfekt harmoniert. Zwei, die sich auch charakterlich ähnlich sind, beide ja eher so ein bisschen zurückhaltend. Und das passt dann einfach auf und neben der Schanze.
Ja, Schallert ist in der Branche ja auch kein Unbekannter, bevor er seinen Job in Japan übernommen hatte. Da hatte er ja schon einige Stationen durch. Also was hat er gemacht? Er war Cheftrainer der Tschechen und der Russen, hatte den deutschen C-Kader betreut, sich in Österreichs Nachwuchsarbeit verdient gemacht. Aber der Job in Japan, der war dann doch nochmal was ganz Besonderes für ihn.
Ja, die Organisation ist bei den Japanern nämlich ein bisschen anders als in Europa. Dort kümmern sich nämlich Firmen um die Sportler. Und Schallert ist Angestellter der Tsuchiya Holding.
Das
ist eine Wohnungsbau- ja, und Immobilienfirma, ein Unternehmen in Sapporo. Und für die kümmert er sich dann eben neben Kobayashi zum Beispiel auch um Noriaki Kasai.
Ja, also so kann man es ja auch machen, ja. Aber es ist gar kein schlechtes Modell, muss man sagen. Vielleicht würde dann ja auch der Profisport bei uns insgesamt vielleicht ja auch so mit der Bezahlung ist ja immer so ein Thema. Aber naja, also der Turniersieg sollte für ihn dann wahrscheinlich ja auch nur eine Durchgangsstation sein, denn danach stehen die Winterspiele in Peking an und die haben in Japan natürlich eine ganz enorme Bedeutung, einen riesigen Stellenwert. Eine Medaille würde sich da richtig auszahlen. Da sind die Unternehmen dann also sehr, sehr bereit, große Prämien zu zahlen. Und wenn er so weiterfliegt, wie er das jetzt gerade macht und sich an die Pläne von Schallert hält, dürfte Kobayashi Edelmetall eigentlich schon fast sicher sein, ne?
Aber noch nicht sicher, aber auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass jetzt bei der Vierschanzentournee Eisenbichler trotz seines kleinen Einbruchs mit Platz 8 gestern und Geiger nach Platz 4 durchaus noch Potenzchancen haben. Also da könnte dann zumindest mit dem Stockerl, wie man im Wintersport sagt, durchaus noch was gehen.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 6. Januar 1994, da gingen Bilder, die man eigentlich nicht sehen wollte und Töne, die man nicht hören wollte, von den Eiskunstlaufmeisterschaften der USA in Detroit um die Welt. Nancy Kerrigan, Amerikas Eislauf-Darling, saß damals nämlich weinend auf dem Boden, hielt sich ihr Knie und stellte sich immer wieder eine Frage. Warum, warum, warum? Was war passiert?
Ja, ich kann mich wirklich noch lebhaft daran erinnern, wie das damals war. Es ist eigentlich eine Geschichte aus einem Groschenroman, aber nach dem Training hatte ihr ein Unbekannter beim Gang in die Kabine mit einer Eisenstange gegens Knie geschlagen. Später kam dann raus, die Attacke war lanciert aus dem Umfeld von Tonya Harding, Kerrigans ärgster Widersacherin damals. Ihr damaliger Ehemann, also von Tonya Harding, hatte den Attentäter beauftragt und der hat ihn auch bezahlt.
Und das Ziel der hinterhältigen Attacke war auch klar, Kerrigan sollte aus dem Weg geräumt werden, um Hardings eigene Chancen auf den US-Titel und vor allem dann auf Gold in Lillehammer bei Olympia zu erhöhen.
Naja, zunächst spielte Harding dann noch das Unschuldslamm, gewann dann auch noch den US-Titel, also hat sich quasi selbst noch dafür belohnt. Und trotz ihrer Verstrickung in den Fall, die in den Tagen vor Lillehammer dann wieder öffentlicher geworden sind, fuhr sie trotzdem nach Olympia.
Dort durfte auch Kerrigan starten mit einer Sondergenehmigung, obwohl sie eigentlich ja nicht qualifiziert war. Aber das Duell der Rivalin, das Duell der Eisprinzessin Kerrigan auf der einen Seite und der Eishexe Harding auf der anderen Seite, das erhitzte dann die Gemüter und sorgte rund um den Globus für Einschaltquotenrekorde beim Eiskunstler.
Wahnsinn. Und hat am Ende zumindest auch für ein kleines Happy End gesorgt. Harding wurde unter dem Druck der Medienaufmerksamkeit nur Achte. Kerrigan holte Silber. Das große Happy End verdarb ihr dann Oksana Bajul aus der Ukraine.
Trotzdem natürlich eine große Genugtuung für Kerrigan, die danach ihre Karriere auch beendete und dann verfolgen konnte, wie auch Harding für ihre Verstrickung in den Fall bestraft wurde, erst durch Gerichtsbeschluss und dann auch durch die öffentliche gnadenlose Ächtung der Menschen in den USA, also durch die Ächtung der Öffentlichkeit, die ja eigentlich bis heute so durchgezogen wurde.
Ja, mehr zu diesem Fall hört ihr übrigens im sportlichen True Crime Podcast Tatort Sport mit dir, Malte. Und den gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, auf meinsportpodcast.de selbstverständlich auch.
Na klar, und mit dem Kollegen Daniel Weiß von der ARD, der natürlich ganz viel Hintergründe dann auch zu diesem Fall aus eigener Erfahrung und eigenem Wissen beantworten kann.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Heute entscheidet sich dann auch in Bischofshofen der Sieg bei der 70. Vierschanzentournee mittlerweile schon. Wer schnappt sich am Ende den goldenen Adler? Ist das wirklich Kobayashi oder ist der vielleicht doch noch abzufangen? Die Quali beginnt um 14:30 Uhr. Der Wettkampf auf der Paul-Austenleitner-Schanze startet dann um 17:30 Uhr.
Hast du gerade parat, wer übertragen wird? Ich weiß es nicht.
Müsste es ZDF sein und
okay.
Eurosport.
Vielleicht haben die wieder so lustige Pullis an. Hast du das letzte Mal gesehen? War das in Garmisch?
Ja,
da hatten die die hatten alle ausgesehen, als ob sie gerade aus einem Harry Potter Film kommen oder in irgendeinem englischen Internat alle sind. Ich meine, war ja ein schöner Gedanke, ne? Der Skiclub wird irgendwie 100, das Springen irgendwie 70 Jahre, aber komisch ausgesehen hat es dann irgendwie trotzdem.
Da haben sich viele drüber aufgeregt und gesagt, da macht sich das ZDF mit einem Verein gemein, der als Ausrichter da ist. Ich muss sagen, ja, wenn das jetzt bei einem Verein wäre, der da irgendwie mitgesprungen hätte oder der nur Veranstalter war, da muss ich sagen, mein Gott, dann macht ein bisschen Werbung dafür.
Ja.
Das finde ich jetzt ist keine unlautere Vereinnahmung oder
würde ich
eine Einmischung.
Nee, würde ich auch sagen. Also es hat einfach, ich fand es hat albern ausgesehen. So, also
das stimmt.
Das fand ich, also das war eher so mein Kritikpunkt, dass die da das Wappen vom Verein drauf haben, kommen geschenkt, ja. Also sind froh, dass sie auch mal Öffentlichkeit bekommen. Das finde ich gar nicht so schlimm. Aber es sah komisch
aus. Beim Bundesligaspiel sollte es denn stattfinden am Freitag, einer im Bayern-Trikot oder einer im Gladbach-Trikot kommentiert oder moderiert, dann würde ich sagen, da ist eine Grenze. Aber
genau.
Das ist was anderes.
Ja. Also gut, also da hätten wir dieses Thema auch geklärt. Übrigens, jetzt haben wir über die Zeiten schon gesprochen, ne? 14:30 mit der Quali, 17:30 geht's dann mit dem eigentlichen Wettkampf los. Und wenn ihr uns aber ab 7:07 direkt gehört habt, dann solltet ihr jetzt dann gleich auch den Fernseher einschalten, denn um 7:30 spielt das deutsche Tennisteam beim ATP Cup gegen Kanada. Und da ist ein Sieg Pflicht, sonst ist der Traum vom Halbfinale ausgeträumt. Aber selbst ein Sieg ist noch nicht unbedingt garantiert. Tiefes Halbfinale. Gleichzeitig müssen Zverev und Co. noch auf einen Ausrutscher der Briten, gegen die sie ja verloren haben. Die spielen wiederum gegen die USA. Also auf diesen Ausrutscher der Briten müssen sie auf jeden Fall hoffen.
Und alles dazu verraten euch die Kollegen vom Sportradio Deutschland natürlich ganz aktuell. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News und ganz viele Experten aus unserem, also dem meinsportpodcast.de Universum, hört ihr da auch. Natürlich im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Ja, und damit ihr rechtzeitig vor dem Fernseher sitzt, 7.30 Uhr, also dann beim Tennis, sind wir ab 7.07 Uhr wieder für euch da mit all dem, was ihr braucht, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren, rund um die Uhr gibt's da. Klickt euch mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.